SRF 3.
Das ist wie die europäische Mondlandung.
This is Europe's man on the moon moment.
Das sagt die neue EU-Kommissionspräsidentin zu ihrem milliardenschweren Klimapaket. Stimmt das? Und die Zauberformel muss umformuliert werden, sagt die Grüne Partei mit Blick auf einen Bundesratssitz. Welche neuen Varianten sind denkbar? Das die Themen jetzt, Info 3 mit Isabel Meissen. 50 Shades of Green. In allen Grünschattierungen schimmert das EU-Gesetzespaket, das Europa bis 2050 komplett klimaneutral machen soll. Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute die Eckdaten vorgestellt. Sie lassen aufhorchen. Aus Brüssel berichtet Charles Liebherr.
Die Industrie, der Verkehr, die Landwirtschaft, die Energieversorgung. Alle Wirtschaftssektoren werden sich neu orientieren müssen entlang eines grünen Fadens, der sich durch alle Politikfelder der Europäischen Union hindurchzieht, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Europäischen Parlament.
The European Green Deal is our new growth strategy.
Der Green Deal ist die neue Wachstumsstrategie Europas, die mehr zurückgibt, als sie uns wegnimmt. Die Mitgliedsländer der EU müssen in den nächsten 10 Jahren gigantische Summen investieren, um die Kehrtwende in der Umwelt- und Klimapolitik zu schaffen. 100 Milliarden Euro will die EU selber bereitstellen, damit Regionen und Industriesektoren den Kurswechsel vollziehen können.
Well, let us never forget what the cost of non-action would be.
Wir sollten dabei nicht vergessen, was es uns kostet, wenn wir nichts tun, gab von der Leyen zu bedenken. Die 4 größten Parteien im Europäischen Parlament signalisierten Zustimmung zum Green Deal. Bereits im Januar will die Kommission ein Klimagesetz vorlegen, welches die EU darauf verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein.
Klingt nach einer größeren Sache. Mit viel Schmiss wird da herangegangen. Bloß die Macht der Kommission ist ja bekanntlich begrenzt. Die einzelnen Staaten der EU müssten natürlich mitziehen. Deshalb die Frage, EU-Korrespondent Charles Liebherr, hat dieser grüne Deal echte Chancen in der Realität?
Auf den ersten Blick muss man sagen, nein, denn es gibt noch nicht einmal einen Konsens unter den 27 oder 28 Mitgliedsländern, ob sich die EU auf das Ziel verpflichten soll, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das soll ja morgen am EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs schon beschlossen werden. Lenkungsabgaben auf Kerosin oder auch Öl für Kreuzfahrtschiffe zu besteuern, auch da ist Einstimmigkeit erforderlich, auch das wird schwierig. Die Aussicht auf Kompensationszahlungen, das wird letztlich entscheidend sein, wenn es darum geht, eben, dass einzelne Länder eigene Interessen etwas zurückstellen. Es gibt noch keinen konkreten Plan, wie das gelingen kann, überall und so umfassend auch Mehrheiten in allen Politikbereichen zu erreichen. Ich denke da auch zum Beispiel an die Agrarpolitik. Darum würde ich sagen, der Green Deal ist alles andere als eine beschlossene Sache.
So viel zur politischen Lage. Es stellen sich aber natürlich auch grüne Fragen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das Gesetzespaket als Mondlandungsmoment für Europa beschrieben. Deshalb schalten wir jetzt nach Madrid zu unserem Klimafachmann Klaus Ammann. Er ist dort an der Klimakonferenz im Moment. Klaus, ist dieser grüne Deal, wenn er denn kommt, so ambitioniert, wie er klingt?
Ja, wenn er denn kommt, dann ist er tatsächlich durchaus ambitiös. Europa will ja der erste Kontinent sein, der klimaneutral ist. Das ist sehr ehrgeizig. -55% Treibhausgase bis 2030 würden angestrebt, netto null bis 2050. Das hat noch kein so großer Wirtschaftsraum sich vorgenommen. Natürlich geht der Vorschlag den Klimaschutzorganisationen im Detail zu wenig weit. Einzelne Mitgliedsländer der EU reduzieren ja stärker bis 2030. Sie wollen auch schon früher bei netto null sein. Im Vergleich zu den bisherigen Plänen und Ankündigungen der EU ist das aber oder wäre aber der Green Deal ein deutlicher Fortschritt. Die EU ist ja nicht irgendwer. Sie hat eine Verantwortung in der Klimapolitik. Historisch kommt fast ein Viertel des Treibhausgases aus der EU. Und schließlich hat die EU auch klimapolitisches Gewicht. Wenn sie vorangeht, dann kann sie zwar nicht wettmachen, was zum Beispiel die USA nicht machen, aber sie kann, so zumindest die Hoffnung hier an der Klimakonferenz, möglicherweise China mitziehen. Und das wäre dann wirklich ein großer Schritt für die globale Klimapolitik. Natürlich noch viele Möglichkeitsformen hier. Aber es gilt doch auch da, wer nicht wagt, der kann nicht gewinnen.
Das lassen wir so stehen für den Moment. Vielen Dank Klaus Ammann in Madrid und Charles Liebherr in Brüssel. Und jetzt Nachrichten. In Frankreich wird gestritten über Renten, Gewerkschaften protestieren. Jetzt hat der Regierungschef Edouard Philippe die Eckpunkte dieser umstrittenen Reform bekannt gegeben, Pascal Schmitz.
Und in Frankreich soll auch künftig das allgemeine Pensionsalter von 62 Jahren gelten. Mit finanziellen Anreizen sollen die Französinnen und Franzosen aber dazu motiviert werden, künftig länger zu arbeiten. Für gewisse Berufsgruppen soll aber auch künftig eine frühere Pensionierung möglich sein, etwa für Feuerwehrleute, Soldaten oder Polizistinnen. Mehrere Gewerkschaften zeigten sich unzufrieden mit den Plänen der Regierung und riefen zu weiteren Streiks auf. Bereits in den letzten Tagen hatten zahlreiche Berufsgruppen in Frankreich gestreikt. Burmas Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat Vorwürfe gegen ihr Land zurückgewiesen im Verfahren wegen Völkermordes in Burma vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die Beschuldigungen seien irreführend und unvollständig, betonte die Friedensnobelpreisträgerin vor dem UNO-Gericht. In Burma gebe es einen internen bewaffneten Konflikt. Dieser gehe auf bereits seit Jahrzehnten andauernde Spannungen zurück. Der westafrikanische Staat Gambia hatte beim UNO-Gericht Klage eingereicht wegen Gewalttaten der burmesischen Armee gegen die muslimische Minderheit der Rohingya.
Info 3 Abend.
Ja, man hat schon spannendere Bundesratswahlen erlebt, zugegeben. Letztlich bleibt ja alles beim Alten. Nach heute der Angriff der Grünen auf die FDP auf den Sitz hat keine direkten Folgen. Indirekte vielleicht schon, das schauen wir uns gleich auch genauer an. Zuerst aber zu den interessanten Reaktionen aus den Parteien. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Das Resultat war deutlich. Im entscheidenden Wahlgang wurde FDP-Bundesrat Ignazio Cassis mit 145 Stimmen im Amt bestätigt. Die grüne Gegenkandidatin Regula Ritz kam nur auf 82 Stimmen. Doch niedergeschlagen oder wütend wirkte Regula Ritz nicht nach ihrer Wahlniederlage. Im Gegenteil, sie zeigte sich vor den Medien betont staatstragend und sachlich.
Wir Grünen waren und bleiben bereit, in dieser Zeit der Umbrüche Verantwortung zu übernehmen, auch in der Regierung. Wir waren und wir bleiben bereit, in der Landesregierung nachhaltige Reformen mitzugestalten.
Damit machte Ritz deutlich, von den Grünen sei keine destruktive Oppositionspolitik zu erwarten, auch wenn der Partei der Einsitz in der Landesregierung vorderhand verwehrt bleibt. Die Grünen wollen sich jetzt dafür umso mehr dank ihrer gestärkten Fraktion im Parlament einbringen.
Wir werden uns ganz sicher auch in Zukunft weiterhin engagieren, sachlich, konstruktiv, und wir werden diesen Wunsch der Bevölkerung auch umsetzen. Wir wollen einen Wandel in der Politik, wir wollen mehr Nachhaltigkeit in der Politik, und es ist ganz klar, die Menschen, die uns vertraut haben, die können auch in Zukunft auf uns zählen.
Die Parteichefin machte aber auch deutlich, dass die Grünen ihren Anspruch auf einen Bundesratssitz bei künftigen Gelegenheiten wieder geltend machen werden. Grund zur Zufriedenheit haben heute die Freisinnigen. Sie behalten ihre beiden Bundesratssitze. Fraktionschef Beat Walti zeigt sich darüber erleichtert.
Man ist immer froh, wenn das Ergebnis dann klar ist, so wie ich es mir von Anfang an erhofft habe und auch ehrlich gesagt damit gerechnet habe, dass ich es einstellen wird.
In der Diskussion um die Zusammensetzung des Bundesrates und die Zukunft der Konkordanz äußert sich Walti angriffslustig und versöhnlich zugleich. Auf der einen Seite wehrt er sich vehement gegen Vorwürfe von linker Seite, seiner Partei gehe es nur um Besitzstandswahrung.
Ich würde auch sagen, das Ergebnis von Frau Ritz war nicht besonders beeindruckend. Das hat aber nicht mit dem Machtkartell zu tun, sondern mindestens so viel mit einer völlig ungeeigneten Kandidatur. Das ist angeklungen. Man hat unterwegs schon wirklich nicht recht gewusst, ob das ernst gemeint ist.
Auf der anderen Seite zeigt sich Walti aber offen dafür, über eine Reform der Zauberformel zu diskutieren und die Vorschläge der anderen Parteien zu prüfen. Allerdings ist klar, das wird eine schwierige Diskussion werden. Denn bei einer Reform der Zauberformel würde es sowohl Gewinner wie auch Verlierer geben.
Eine schwierige Diskussion. Ja, wir führen sie natürlich trotzdem, und zwar jetzt. Bundeshausredaktor Codin Vinzenz, wie müsste, könnte so eine neue Zauberformel denn aussehen?
Ja, ich habe eben das Gefühl, wir finden nicht so schnell wieder eine. Eine, die jahrzehntelang hält, wie zwischen 1959 und 2003. Fragt man heute bei den Parteien, was denn so eine ideale Zauberformel wäre, wie man sie berechnen würde, da kommen ganz verschiedene Antworten. Weil alle halt eben diese ungeschriebenen Regeln, die es gibt, so interpretieren, dass es für sie, für die eigene Partei, gerade günstig ist. Beispiel, dass die Grünen jetzt nicht dabei sind, das geht rechnerisch nicht auf, das bestreitet eigentlich niemand, aber es heißt, zusammen mit der SP wäre dann das linksgrüne Lager übervertreten und man müsse eben die politischen Lager anschauen. Dann sagt die FDP zum Beispiel, man müsse auch die Stärke der Parteien in den Kantonen berücksichtigen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auch wenn die Parteien jetzt zusammensitzen wollen, eine Lösung sehe ich nicht. Die Zusammensetzung der Regierung wird auf absehbare Zeit immer wieder mal ein Thema sein, wenn ein Bundesrat zurücktritt oder sowieso nach Parlamentswahlen, wie wir sie jetzt im Herbst erlebt haben.
Aber eben, dass es überhaupt ein Thema ist, dass wir darüber diskutieren, das ist bemerkenswert. Immerhin war diese Zauberformel ja jahrzehntelang praktisch in Stein gemeißelt. Was hat sich verändert?
Einfach gesagt, wir sind unsteter geworden, wir Wähler. Wir wählen nicht mehr so gleichmäßig, so berechenbar wie früher. Über Jahre gab es drei große Parteien und eine mittelgroße, daneben fast nichts. Da konnten sich FDP, SP, CVP und SVP die 7 Sitze nach dem immer gleichen Muster aufteilen. Aber als dann die SVP ab den 90er Jahren stärker wurde, funktionierte das nicht mehr und seither verschieben sich die Parteistärken weiter. Zuletzt eben mit diesem grünen Höhenflug jetzt. Darum kommen nach den Wahlen die Diskussionen immer wieder regelmäßig. Logischerweise kommen sie, ist auch so gedacht, dass sich Wahlerfolge bei Parlamentswahlen auch auswirken auf den Bundesrat.
Also je nach Sichtweise ist das System weniger starr oder weniger stabil als auch schon. Ist das überhaupt ein Problem?
Eigentlich nicht. Wenn die eine Partei einen Sitz hat, 4 Jahre später wieder 2 oder eine andere gar keinen mehr, weil sich das bei den Parlamentswahlen so ergibt, ist das an sich unproblematisch. Wir sind es einfach nicht so gewöhnt in der Schweiz. Unangenehm ist es sicher für die jeweilige Partei oder wenn mal ein Bundesrat oder eine Bundesrätin in Zukunft häufiger abgewählt wird, also einer mit der Wiederwahl nicht rechnen kann wie heute. Aber wirklich ändern würde sich im System erst dann etwas, wenn die Konkordanz in Frage gestellt würde. Langfristig, also der Grundsatz, möglichst viele wichtige Parteien müssen im Bundesrat vertreten sein, wenn man diesen Grundsatz über Bord werfen würde. Der Witz dieser Konkordanz ist ja, man will so vermeiden, dass immer eine Oppositionspartei gegen alles, was die Regierung beschließt oder gegen viel mehr Sachen als heute das Referendum ergreift und dann die Regierungsarbeit blockiert. Deshalb will man alle einbinden. Aber diesen Grundsatz zweifelt im Moment eigentlich längerfristig noch niemand an, auch wenn die Bürgerlichen jetzt den grünen Sitz noch nicht gewollt haben. Wenn man aber so eine Verschiebung dann irgendwann mal korrigiert, bleibt das System stabil und ist immer noch weit weg von einer Krise.
Vielen Dank, Gudrun Vinzenz, für diese Informationen. Jetzt weitere Nachrichten. In letzter Zeit sind ja in der Westschweiz mehrere Geldtransporter überfallen worden. Jetzt reagiert die Waadtländer Regierung, Pascal Schmitz.
Und sie hat dringende Massnahmen beschlossen nach den wiederholten Raubüberfällen auf Geldtransporte. So dürfen diese Transporte auf Kantonsgebiet ab heute nur noch in besonders gepanzerten Fahrzeugen durchgeführt werden, zwischen 5 Uhr am Morgen und 22 Uhr am Abend. Zudem wird die maximale Geldmenge pro Fahrzeug auf 10 Millionen Franken beschränkt. In den letzten 2 Jahren wurden in der Westschweiz 6 Geldtransporter überfallen. Der letzte Überfall fand vor 1,5 Wochen in Dayon im Kanton Waadt statt. Die Börsendaten von SIXT, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.405 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,934 gehandelt und der Dollar zu 98,58 Rappen. Das Wetter heute bedeckt und aus Westen Regen, morgen zunächst Schnee bis ins Flachland möglich, dann Auflockerungen bei 3 bis 6 Grad.
So, Info 3 hat ein bisschen überzogen. Typisch Bundesratswahltag. Entschuldigung, es entschuldigen sich Pascal Schmitz, Thomas Fuchs und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.